Was für eine Geschichte von Aisha. Entschuldigung. Was für eine Geschichte. Eine so mutige Frau. 24 Jahre. Ich bin 24. Ich habe die Geschichte gelesen und habe sie gerade gehört und frage mich, wie hätte ich reagiert? Mit 24. Wegen dem Glauben, wegen des Glaubens ins Gefängnis geworfen. Und dann sitzt man da. Würde ich Lob- und Danklieder singen? Danke Gott, dass ich in diesem finsteren Loch stecke. Danke, dass du es zugelassen hast. Ja, vielleicht sogar mich in diese Lage gebracht hast. Ich meine, wenn Aisha nicht an Gott geglaubt hätte, an Jesus Christus geglaubt hätte, dann säße sie jetzt nicht hier in dieser dunklen, verrotteten Zelle. Wenn ich da sitzen würde, würde ich Danke sagen, würde ich loben, preisen, Lieder singen. Die Geschichte von Aisha erinnert uns vielleicht an die Geschichte von Paulus und Silas in der Apostelgeschichte. Wir lesen dort im 16. Kapitel, dass die beiden in ähnlicher Lage sind wie Aisha. Sie wurden aufgrund ihres Glaubens ins Gefängnis gesteckt. Nun darf man sich weder Aishas noch Paulus und Silas Gefängnis vorstellen wie ein deutsches Gefängnis. Ich war jetzt noch nie in einem deutschen Gefängnis, aber wenn ich es mir vorstelle, ist es wahrscheinlich ordentlich und sauber. Es gibt ausreichend zu essen. Die Menschen werden nicht unter ihrer Würde behandelt. Es gibt Sanitäranlagen. Ich habe gestern auch 2 Stunden lang Dokus über deutsche Gefängnisse gesehen und meine Vermutung wurde bestätigt. Es ist jetzt keine Suite in einem Luxushotel, aber es ist den Umständen entsprechend in Ordnung, dort zu sitzen. Aber ich denke, Paulus und Silas waren in einem Gefängnis, das den absoluten Gegenteilen entspricht. Unhygienisch, dunkel, zu wenig Essen. Wer weiß, was die Wärter mit ihnen in dieser Zeit angestellt haben? Wer weiß, wie die Mitinsassen sich verhalten haben? Aufgrund des christlichen Glaubens ins Gefängnis geworfen zu sein, das schafft bestimmt nicht schnell Freunde. Wir lesen im Bibeltext in Apostelgeschichte 16 ab Vers 22, dass schon die Gefangennahme unschön ablief. Da stellte sich die aufgehetzte Menschenmenge drohend gegen Paulus und Silas und die obersten Beamten der Stadt ließen den beiden die Kleider vom Leib reißen und sie mit Stöcken schlagen. Sie wurden aufs Äußerste misshandelt, entblößt, entkleidet, geschlagen, von einer Menschenmenge verspottet und verachtet. Wie grausam muss es sein, vor diesen Menschen zu stehen, die sich komplett gegen einen wenden. Mobbing, würde man heute sagen, aber aufs Äußerste. Wie haben sich die beiden wohl gefühlt in diesem Moment? Schließlich werden sie ins Gefängnis gesteckt. Das Gefängnis haben wir uns schon ausgemalt. Dunkel, finstere Wände, unhygienisch, vielleicht laufen ein paar Ratten herum. Wir lesen in Vers 23 weiter, dass dem Gefängniswärter eingeschärft wurde, ganz genau auf die beiden zu achten und sie ganz genau besonders gut zu bewachen. Nachdem sie so misshandelt worden waren, warf man sie ins Gefängnis und gab dem Aufseher die Anweisung, die Gefangenen besonders scharf zu bewachen. Man munkelt ja über Gefängnisse, dass es nicht leicht sei, aus ihnen zu entkommen. Aber diesen beiden wird es besonders schwer gemacht. Nicht nur, dass sie in einem sicheren Gebäude sitzen, nein, sie sitzen auch noch in der sichersten Zelle, werden sie eingesperrt. Und es werden zusätzliche Maßnahmen ergriffen, wie wir in Vers 24 lesen können. Also sperrte er sie in die sicherste Zelle des Gefängnisses und schloss zusätzlich ihre Füße in einen Holzblock ein. Wie unangenehm muss es sein, nicht nur in diesem Zimmer, in dieser Zelle, hinter Gittern eingesperrt zu sein, sondern auch die Füße nicht bewegen zu können. eingesperrt in einen Holzblock. Ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Vielleicht saßen sie auf dem Boden und die Füße nach vorne gestreckt und die waren eingesperrt in einen Holzblock, in dem es zwei Löcher gibt für jeweils ein Bein. Ich habe sogar Bilder gesehen, als ich das mal gegoogelt habe, wo diese Löcher für die Beine oben waren und man konnte dann hinten runterhängen. Ich weiß nicht, wie diese Menschen wie Paulus und Silas in diesem Gefängnis saßen, aber ich stelle es mir sehr unangenehm vor. Die Kante des Holzblocks drückt wahrscheinlich wahnsinnig auf die Fußfesseln, auf die Knöchel. Die Füße schlafen ein, vielleicht entwickeln sich Krämpfe, man kann sich nicht bewegen. Man muss in der Position bleiben. Was ging den beiden wohl durch den Kopf, als sie da so saßen, stundenlang? Auf diesem dreckigen Boden, die Füße unbeweglich, die Wunden auf dem Körper von den Schmerzen, die Wunden auf dem Körper von den Schlägen, Schmerzen noch. Eingesperrt, Freiheitsentzug auf unabsehbare Zeit. Was passiert danach? Die Todesstrafe? Weitere Prügel? Werden sie freikommen? Jemals? Die Gedanken spuken wild durch den Kopf. Irgendwann, schätze ich, münden diese Gedanken in stiller Verzweiflung. Ausweglos. Das Gefängnis, in dem der Körper physisch gefangen ist, in dieser Zelle, in diesem Holzblock, ist auch ein Gefängnis, in dem man psychisch verenden kann, in dem man gefangen ist, in den Gedanken. Ich meine, was die beiden physisch erleiden mussten, denke ich, können wir uns nur mit viel Fantasie ausmalen. Doch was die beiden in ihrem Inneren bewegten, das könnte für uns vielleicht verständlich sein. Vielleicht habt ihr Ähnliches schon mal erlebt, dieses Gefangensein in den eigenen Gedanken. Ausweglos scheint die Situation, Verzweiflung macht sich breit. Angst vor dem, was kommt, Wut auf das, was war. Dunkelheit und Bitterkeit machen sich im Kopf breit. Und dann dieser unendliche Schmerz, dieses Leid, das große Leid. Wie entkommt man aus solchen Gefängnissen, aus diesen Gedankengefängnissen? Wie kommt man aus diesen Strudeln wieder heraus, die einen mental völlig in den Keller ziehen? Irgendwie wird irgendwann alles wieder, Zeit heilt alle Wunden. Solche Sätze helfen kaum. Außerdem finde ich, das stimmt überhaupt nicht. Zeit heilt die Wunden nicht. Es lässt Neues drüber wachsen. Neue Erfahrungen, neue Erlebnisse überdecken vielleicht die Wunden irgendwann. Doch der Schmerz bleibt. Wenn man auf die Narbe drückt, kann man es genauso spüren wie damals. Und so stelle ich mir vor, sitzen die beiden da in diesem Gefängnis, in ihren Gedankenstrudeln, fragen sich, was hätten wir besser machen können? Wie hätten wir diese Situation vermeiden können? Und dann, und das ist für mich unfassbar in dieser Geschichte, fangen sie an zu singen. So absurd es klingt, sie fangen an zu singen. Hymnen über Gott. Hymnos steht da im Griechischen. Hymnen über Gott, Loblieder, Danklieder. Wir lesen es in Vers 25. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie lobten Gott mit Liedern und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Ich verstehe nicht, was die beiden geritten hat, anzufangen zu singen. Es muss außerdem in dieser Situation damals wahnsinnig provokant gewirkt haben, dass die beiden, die ja in der sichersten Zelle eingesperrt waren, also anscheinend als die schwersten Verbrecher gehalten wurden, anfangen zu singen. Ist Singen nicht eigentlich ein Ausdruck von Freude, von Kraft, von Dankbarkeit? Also wenn ich beginne zu singen, dann selten aus tiefster Verzweiflung heraus. Jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese, stocke ich an dieser Stelle. Ich finde es unbegreiflich, dass die beiden in dieser furchtbaren Situation anfangen zu singen. Wir können später lesen, dass die beiden aufgrund eines Erdbebens befreit werden. Die Pointe der ganzen Geschichte liegt deutlich auf dem Befreiungsakt der beiden durch Gottes Hilfe und deren Verkündigung des Evangeliums später beim Wärter und bei seiner Familie, die sich allesamt taufen lassen. Doch meine persönliche Pointe dieser Geschichte liegt tatsächlich in diesem Stichwort: Sie singen Hymnen. Für mich ist diese Geschichte ein doppelter Gefängnisausbruch. Einmal durch das Erdbeben raus aus dem Gefängnis selbst und einmal eben früher, jetzt an dieser Stelle, aus der Gefangenschaft der Gedanken. Ein Ausbruch aus der Gefangenschaft der Gedanken. Die beiden beginnen in ihrer Verzweiflung durch das Singen ihren Gedankenstrudel zu durchbrechen. Warum auch immer, aber sie fangen an damit und es scheint zu wirken. Ob die damals wirklich so stark waren und gesagt haben, okay, wir sitzen jetzt hier in dieser echt ungünstigen Situation und fangen an zu singen mal, oder ob die das aus Langeweile gemacht haben, ich weiß es nicht. Bei Aisha in der Geschichte hörten wir, dass sie eigentlich anfangen wollte zu klagen, eigentlich anfangen wollte, Gott vorzuwerfen. Gott, warum bin ich in dieser Situation? Was soll ich tun? Wohin? Verzweiflung ausdrücken. Und dann kommt aber Lob und Dank heraus aus ihrem Mund, hören wir in der Geschichte. Ich würde sagen, an der Stelle hat der Heilige Geist sie einfach erfüllt damit. Wie es bei Silas und Paulus dazu kam, dass sie zu singen begannen, wissen wir nicht. Das erklärt uns der Text nicht. Sie beten und singen. Sie singen Hymnen, Lobeslieder, Danklieder, keine Klagelieder, sondern Lobgesänge. Wenn ich diese Geschichte lese, stehe ich jedes Mal staunend vor den beiden. Sie danken und loben Gott in einer Situation, in der es eigentlich nichts zu danken gibt, wirklich überhaupt nichts. Es läuft alles furchtbar. Sie stecken in diesem finsteren Loch fest und wissen keinen Ausweg. Wofür haben die beiden wohl gedankt? Ich weiß es nicht. Wisst ihr, wenn ich die Gedanken so durchspiele und mir vorstelle, wie diese beiden dort sitzen in ihrer Zelle, gefangen, Füße in den Holzblöcken und anfangen zu loben und zu danken, dann frage ich mich, wann habe ich eigentlich das letzte Mal mich hingesetzt oder hingestellt und angefangen zu danken und zu loben und zu preisen. Ich habe in den letzten Wochen viel gebetet. Irgendwie war das so eine Phase, wo es ganz intensiv ums Thema Gebet ging. Wir hatten unseren ersten Gebetsabend hier. Wir haben in der Gemeindeleitung im Ältestenkreis ganz viel gebetet. Auch privat mit Freunden war irgendwie das Thema Gebet präsent bei mir. Viel bitten. Aber danken? Ich finde, das ist immer so ein beiläufiger Satz, der am Anfang kommt. Ich starte selten ein Gebet mit einer Bitte, aber ich fange meistens an zu danken und dann kommt bitte, 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 bitte und dann kommt vielleicht nochmal ein Danke und dann ein Amen. So, das ist so mein Gebetsablauf geworden. Aber mich bewusst hinzusetzen und zu danken, mich in die Gegenwart Gottes zu setzen und einfach mal Danke sagen für das, was ich habe. Und dann in eine Stimmung des Lobens zu kommen, des Anbetens, des Preisens. Wenn wir anfangen würden, uns hinzusetzen und immer mal wieder solche Momente zu erschaffen, wo wir danken, loben und preisen, wie würde sich das in unserer Gottesbeziehung verändern? Ich denke, das wäre großartig. Ich folge auf gewissen sozialen Netzwerken einer Laura Marlina Seiler. Sie bezeichnet sich selbst als Mindful Empowerment Coach. Sie ist Autorin und interviewt einmal die Woche Menschen in ihrem Podcast. In einem Podcast sprach sie mal über das Thema Danken. Und sie erzählt in diesem Podcast, das finde ich unglaublich, dass sie sich angewöhnt hat, jeden Morgen, wenn sie aufwacht, als ersten Begriff Danke im Kopf zu haben. Sie hat ihre Augen noch geschlossen, so erzählt sie. Sie wacht auf und sagt Danke. Und dann startet sie in ihren Tag. Ich habe das mal probiert, weil ich davon inspiriert war und dachte, boah, Wahnsinn, ich möchte das auch gerne. Was für eine schöne Einstellung, den Tag damit zu starten. Das ist bei mir kläglich gescheitert, weil mein erster Gedanke des Tages meistens ist, schon so spät. Ich habe das dann eher auf abends verschoben, das ist mehr so meine Zeit. Mal raussetzen auf dem Balkon und dann in diese Dankbarkeit einzusteigen. Zurückblicken auf den Tag. Hey, was war heute gut? Was hat mich gefreut, was macht mich echt dankbar, wo hat Gott mich beschenkt, wozu kann ich Danke sagen. Aber auch im Alltag können wir oft danken, wenn jetzt morgens bei euch auch nicht so die Zeit ist dafür oder auch ihr sagt abends, an einem Abend schaffe ich das nicht, mir die Zeit dafür zu nehmen. Im Alltag, wie oft fällt in unserem normalen Sprachgebrauch das Wort Danke? Wenn man darauf achtet, dieses Wort fällt unfassbar oft. Das ist ja in unserer Gesellschaft angesehen oder angemessen, dass wenn man was bekommt, man Danke sagt dafür. Ob das jetzt nur eine Kleinigkeit ist oder ein normales oder was man auch erwartet oder ob man ein Geschenk bekommt, egal was, sobald jemand mir etwas gibt oder sobald jemand etwas überreicht, muss ein Danke darauf folgen. Kennt ihr diese Situation, wenn Eltern ihre Kinder vehement ermahnen, Danke zu sagen? Ich finde das immer sehr, sehr lustig. Ich stand neulich an der Kasse in einem Supermarkt und hinter mir war ein kleiner Junge, der abgezähltes Geld dabei hatte, ich schätze mal von seinen Eltern, und er sollte wahrscheinlich Eis besorgen. Auf jeden Fall stand er da mit einer Packung Stieleis und er hatte sich eindeutig die teuerste Marke rausgesucht. Ich wurde abkassiert, fertig, war noch dabei, alles einzupacken. Und dann kam er, sein Eis wurde übers Band gezogen. Und die Frau, die Kassiererin, sagt den Betrag. Und er reichte das Geld und sie sagt, es reicht nicht. Ein paar Cent gefehlt, ich weiß nicht mehr wie viel, es waren nicht viel. Ein paar Cent haben gefehlt. Und der kleine Junge so, oh, du hast richtig gesehen in seinen Augen wie das Eis. So, ich habe den Blick gesehen von dem Jungen, denke mir, komm, die paar Cent, und habe ihm die paar Cent gegeben, beziehungsweise direkt der Kassiererin. Und daraufhin die Kassiererin, was sagt man da? Und das ist so oft, das passiert mir so oft, dass Leute zu ihren kleinen Kindern sagen, was sagt man da? Und diese fremde Kassiererin, die jetzt auch noch sehr groß und schielt über ihre Kasse drüber, beugt sich leicht hinüber, was sagt man da? Ich glaube, der Junge hat nicht mal dann Danke gesagt, weil er so eingeschüchtert war von der Situation. Aber so gehört sich das bei uns. Man sagt Danke, wenn man was bekommt, vor allem Geld geschenkt bekommt. Ja, ich meine, wow, paar Cent, das ist viel wert, da muss man mal Danke sagen. Ja, was sagt man da? Man sagt Danke. Und ich glaube, wir sagen, also mir ist aufgefallen, dass ich super, super oft Danke sage in meinem Alltag. Vielleicht geben mir auch oft Menschen was, es kann auch sein, ich wirke irgendwie bedürftig oder so. Egal, bleiben wir beim Thema. Also Danke sagen, sagen wir doch sehr häufig. Und wie wäre es, wenn wir in diesen Momenten, wenn wir Leuten Danke sagen für etwas, das wir bekommen, kurz abheben und Danke nochmal zu Gott sagen. Kurz aufschauen und sagen, danke, eigentlich kommt das ja von dir. Du hast diesen Menschen erschaffen, du hast die Welt erschaffen, danke. Oder vielleicht auch ein Danke für was auch immer dich gerade bewegt, für die Situation, für den Menschen, der vor dir steht. Mal Danke sagen. Dieses bewusst Danke sagen man hat dadurch nicht irgendwie jetzt mehr, also materiell jetzt, so Geld verdoppelt sich nicht, wenn man Danke dafür sagt oder was auch immer ihr bekommt. Das wird nicht mehr, aber die Einstellung verändert sich. Man wird zufriedener und gefühlt macht es mehr aus einem. Dinge dankbar anzunehmen, das macht mehr in mir, in einer Person. Es macht zufriedener, es macht glücklicher. Ich würde uns gern ermutigen, dass wir mehr Danke sagen, mehr uns Zeiten nehmen im Alltag, um bewusst Danke zu sagen. Das ist irgendwie das, was mich diese Geschichte von Paulus und Silas lehrt. So krass ich es auch finde, dass Gott sie aus diesem Gefängnis durch ein Erdbeben befreit und dass die beiden evangelisieren und der Wärter und seine ganze Familie sich bekehren, das ist auch voll cool. Aber meine Botschaft in diesem Text ist, bleibt immer bei diesen Hymnen hängen und bleibt dabei hängen, dass ich denke, boah, die beiden sitzen in diesem verrotteten Loch und fangen an zu beten und zu singen. Dankeslieder zu singen, Loblieder zu singen. Und dann frage ich mich immer, boah, und die beiden hatten so wenig Gründe dafür. Wie viel mehr Gründe habe ich jetzt als freie Frau hier in einem hellen Raum? Und das lehrt mich, diese Geschichte lehrt mich immer wieder, mehr bewusster Danke zu sagen, Gott zu anbeten, Gott Danke zu sagen für das, was ich habe. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, in welcher Phase du gerade in deinem Leben bist. Also meistens gibt es ja so Hochs und Tiefs. Vielleicht schwebst du gerade eher auf Wolke 7 und hast 1000 Gründe, Danke zu sagen. Dann nutz die Zeit jetzt und sag mal Danke zum Herrn. Nutz es aus und leb es aus. Es gibt so viel Kraft, es ist so schön, einfach sich hinzustellen vor Gott und zu sagen, hey, danke für das, was du mir schenkst, für das, was ich habe. Vielleicht bist du aber auch gerade eher in so einem Loch wie Paulus und Silas, vielleicht auch in den Gedanken. Und wir haben gleich eine Zeit der Anbetung, eine Zeit, in der wir Danke sagen können, in der wir bewusst Gott begegnen können, anbetend begegnen können. Und das darfst du gerne tun, wenn du dich bereit fühlst dafür. Wenn du aber sagst, boah, mir ist eigentlich viel lieber nach Klagen oder nach Leiden. Ich möchte nicht, dass diese Botschaft dieser Predigt ist, egal wie es dir geht, fang an, Danke zu sagen. Oder auch, du sitzt in dem Loch und jetzt sei mal dankbar, dass du überhaupt noch lebst oder sowas. Ne? Das soll nicht die Botschaft dieser Predigt sein, sondern die Botschaft soll sein, lasst uns ja schon dankbarer sein, aber es ist kein Muss. Also wenn du jetzt das Gefühl hast, ich würde gern mich lieber echt auskotzen vor Gott und ihm mein Leid klagen. Wir haben ein ganzes Buch Klagelieder in der Bibel zu finden, das ist auch nicht unbiblisch, alles gut. Die ganzen Psalmen sind voll mit Leid und Klage, völlig in Ordnung. Aber ich darf dir Mut machen, egal in welcher Phase du steckst, zu versuchen, in diese Anbetung zu gehen, Dank zu sagen für das, was du hast. Den Blick nicht nur auf das zu wenden, was fehlt, sondern auch auf das, was da ist, was gut ist. Dazu lade ich euch ein. Und wir dürfen aufstehen, für die, wenn ihr das möchtet, für die nächsten beiden Lieder und wollen Gott anbeten und ihm mal ganz bewusst Danke sagen für das, was wir haben. Amen.